Gut, heute machen wir mit unserem Thema weiter. Wie gesagt, es baut ja alles aufeinander auf. Endzeitlehre, heute geht es ganz speziell um die Hure Babylon. Und es ist nicht so ein einfaches Thema, darüber zu sprechen. Ich denke, das werden wir, wird sicher zwei Teile geben. Ich habe so viele Sachen da hier, dass wir es heute nicht alles schaffen. Und ich hatte auch letztes Mal damit angefangen, mal einen groben Abriss zu geben. Heute gehen wir ins Detail. Ja? Letzte Woche ging es darum, haben wir über zwei verschiedene Sachen gesprochen. Erstens die Wegbereitung für den Antichristen. Es gibt eine Wegbereitung für den Antichristen. Er taucht nicht erst irgendwann mal so auf, jetzt bin ich da und alle sind überrascht. Es ist eigentlich eine jahrtausendelange Vorbereitung, die ihren Höhepunkt jetzt langsam erreicht. Es gibt etwas, was dem Antichristen den Weg bereitet, genauso wie Elia, der Geist des Elia, in Johannes dem Täufer war und der das Hohe erniedrigt hat und das Erniedrigte hochgehoben hat, der Buße gepredigt hat, Johannes der Täufer, und den Weg für den Messias, für sein erstes Kommen, für Jesus Christus bereitet hat. Und so wird auch Jesus oder der Vater vom Himmel den Geist des Elia ganz neu ausgießen am Ende der Zeit, der den Weg bereitet für den Messias Jesus Christus, für sein zweites Kommen. Und die Botschaft wird dieselbe sein: Buße, Umkehr, Ausrichtung auf den Herrn, dass er ein vorbereitetes, zugerüstetes Volk findet. Und gleichzeitig wir sprechen heute noch über zwei verschiedene Linien, die schon seit dem ersten Kindern von Adam und Eva dann in der Menschheitsgeschichte vorhanden sind. Und gleichzeitig gibt es eine Wegbereitung für den Antichristen, dass dieser Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, und über den wir uns dann auch nochmal speziell unterhalten werden, dass der überhaupt hervorkommen kann. Ja? Und dann haben wir uns letztes Mal auch noch unterhalten über den Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Es gibt so viele Schriftstellen über den Tag des Herrn im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Paulus hat es erwähnt, 2. Thessalonicher 2, über den Tag des Herrn, die Verbindung des Messias mit seiner Braut. Und gleichzeitig, unmittelbar anschließend, nachdem Jesus sich mit seiner Braut verbunden hat, kommt ein Gericht in Form von Feuer über all diejenigen, die das Evangelium von Jesus Christus abgelehnt haben. Also der Tag des Herrn ist in sich mit zwei Elementen versehen. Erstens die Wegholung der Braut und danach kommt unmittelbar das Gericht auf die Erde. Ja, wie gesagt, wir haben letzte Woche darüber uns unterhalten, die ganzen Schriftstellen dazu. Ich kann euch das nur empfehlen, das mal nachzuhören und dann vor allen Dingen nachzulesen im Wort. Im 1. und im 2. Thessalonischer Brief, besonders im 2. Thessalonischer Brief, im 1. und 2. Kapitel bringt Paulus das richtig gut zusammen. Jesus erscheint im Himmel mit flammendem Feuer, mit seinen heiligen Engeln, um denen Ruhe zu geben, im 1. Kapitel vom 2. Thessalonischer Brief, um denen Ruhe zu geben, die an ihn glauben, die vorher bedrängt wurden, und dann mit flammendem Feuer, um Gericht an denen zu üben, die seinem Evangelium ungehorsam waren, die die Liebe des Vaters zurückgewiesen haben. Das ist der Tag des Herrn, und der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung der Brautgemeinde und er endet, wenn Jesus Christus praktisch auf seinem Thron der Herrlichkeit in Jerusalem sitzt und die überlebenden Völker dann richten wird und nach dem Maßstab, wie sie mit Christen und Juden umgegangen sind. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Zwischendurch wird Jesus natürlich sichtbar wiederkommen, den Antichristen und sein Herr dort vernichten. Und es wird, ja, die Bibel beschreibt uns das sehr detailliert. Wie gesagt, ich gehe nicht nochmal darauf ein. Der Tag des Herrn, beschäftigt euch bitte damit. Das ist der Tag, auf den wir drauf zulaufen, ihr Lieben. Wisst ihr, selbst der Antichrist, viele sind fixiert auf das Ganze, was jetzt weltweit politisch auch geschieht. Und das sollte man wissen, sollte man einordnen als ein Zeichen. Die Bibel hat uns alles vorausgesagt. Ja? Und das sollte man als Zeichen einordnen, wo stehen wir jetzt? Auch selbst der Antichrist in sein Reich, dieser 10-Staaten-Bund, also die Welt wird mal in 10 verschiedene Reiche aufgeteilt und dann kommt einer hervor, der das Ganze übernimmt. Übrigens, der Freimaurerorden Klappe Frohm hat die Welt jetzt schon in 10 verschiedene Bereiche eingeteilt. Also von dort ist es schon, ja, es sind viele Dinge in Vorbereitung, aber das ist nicht unser Fokus, wisst ihr, weil das hat nur eine begrenzte Zeit, maximal 3,5 Jahre. So, und was danach kommt, ist der Tag des Herrn. Und auf diesen Tag des Herrn laufen wir alle drauf zu. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht glaubst. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Für die, die ihn nicht erwarten, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Und Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, wir aber, die wir im Licht sind, die wir um diese Dinge wissen, die die Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen haben aus dem Wort Gottes, die Bescheid wissen, denen der Heilige Geist dieses Ding aufzeigt und aus dem Wort Gottes hervorleuchten lässt am Ende der Zeit, die sind nicht unvorbereitet und für diese wird dieser Tag nicht wie der Dieb in der Nacht kommen, ihr Lieben. Und es geht in Zukunft, letztendlich läuft alles darauf hinaus, an dieser Tag des Herrn, der wird plötzlich kommen, das wird von Bruchteil von Sekunden, wird alles anders sein. Das ist der Tag des Herrn. Es wird im Bruchteil von einer Sekunde wird sich alles, aber auch alles verändern. Und dann wird sich zeigen, wo du stehst. Dann wird sich zeigen, wo ich stehe. Dann wird sich zeigen, wo die Gemeinde Jesus steht. Und dann wird sich zeigen, wo die Menschen stehen. Weil dann an diesem Tag kommt alles ans Licht. Bist du in Christus, bist du weg. Bist du nicht in Christus oder nur halb in Christus, bleibst du hier. Ja, lest es nach, bei Maleachi 3 hat selbst im Alten Testament, im letzten Buch, ist der Tag des Herrn ein ganzes Kapitel beschrieben. Und diese, was ich jetzt so kurz zusammenfasse, steht dort alles sehr ausführlich. Weil vor dem Herrn wird ein Buch des Gedenkens geschrieben. Es wird alles dort notiert, steht dort. Weil selbst in Israel, wenn man dort mal reingeht, Maleachi 3, die Leute haben gesagt, was nützt es überhaupt, an Jesus zu glauben? Was nützt es, an ihm zu bleiben? Was nützt es, zu beten? Was nützt es, zu fasten? Was nützt es, im Wort zu bleiben? Was nützt es, in diesen geistlichen Disziplinen zu gehen? Was nützt es überhaupt, Teil einer Gemeinde zu sein, mit einer Gemeinde vorwärts zu gehen, was die Hanna heute in dem prophetischen Bild, finde ich richtig super, ne, gesehen hat? Was nützt es überhaupt, dort drin zu sein, wenn es den Gottlosen doch so gut geht? Sie sind reich, sie haben alles und denen mangelt nichts. Die sind teilweise auch noch sehr gesund. Und denen mangelt nichts, die sind reich. So. Und uns, die wir uns manchmal so durchquälen, manchmal als Christen, was nützt es, dass ich dein Christ bin? Und dann sagt der Prophet oder Gott durch den Propheten, du, vor dem Herrn wird ein Gedenkbuch geschrieben. Und die, die den Herrn fürchten, sie auch mundern oder ermutigen sich gegenseitig, vor dem Herrn wird ein Buch geschrieben, wo alles notiert ist. Was wir tun auf dieser Erde. Und an dem Tag, den ich machen werde, sagt Gott, werden diejenigen mir ein Erbteil sein. Sie werden meine Kinder sein und sie werden für immer dann an mir sein. Und es wird dieser Tag kommen, wo der Unterschied gesehen wird zwischen dem, der gerecht ist, an mir glaubt, und dem, der ungerecht ist, nicht an mir glaubt. Und dieser Tag wird kommen mit Feuer und so weiter. Steht dort beim Maleachi schon geschrieben. Das heißt, es ist eine ganz starke Ermutigung da drin, all das, was du tust, auch nicht nur heute hier, sondern in deinem Alltag, all das, wo du mit Jesus unterwegs bist, all wo du ins Reich Gottes hinein investierst, all das, wo du auf deinen Knien liegst und in Fürbitte einstehst für deinen Nächsten, für deine Familienangehörigen, für diese Nation, für die Nationen, für Israel, für die verfolgten Christen. All diese Stunden, die du auf den Knien verbracht hast, wo du im Lobpreis vom Herrn warst, was keiner sieht, all das verborgene Fasten ist ganz wichtig. Gemeinschaftliches Fasten bringt Durchbrüche für eine Gemeinde, für eine Stadt, für eine Region. Und aber Fasten allein mit hinter verschlossener Tür, wie Jesus das in Matthäus beschreibt, dein Vater schaut dahin und es wird alles in sein Gedenkbuch geschrieben. Jedes Gebet, alles, was du, wo du dich absonderst für ihn, all das, was du dort investierst im Glauben, na, in dem Moment siehst du nicht gleich was du im Glauben dort tust, wird alles bei Gott in seinem Buch notiert. Und an dem Tag, den ich machen werde, sagt Gott, wird gesehen werden, wer an mir drin dran geblieben ist und wer nicht. Also der Tag des Herrn, wir alle laufen auf diesen Tag darauf hin zu. Stell sicher, dass du dabei bist, wenn es nach oben geht. Also ich möchte dort keinesfalls mehr hier sein, wenn dieses Feuer über diese Erde geht und dieses Gericht über diese Erde bringt. Jesus hat uns vor dem Zorngericht bewahrt. Wenn wir in ihm bleiben, nimmt er seine Gemeinde kurz vorher raus und dann geht es ja echt zur Sache hier unten. So, dann hatten wir uns letzte Mal, um das nochmal zu Ende zu bringen, wir waren stehen geblieben bei 2. Petrus 3. Dort geht es ein ganzes Kapitel um den Tag des Herrn. Und dort sagt Petrus, da gab es Spötter, die damals schon gesagt haben, wo bleibt denn der Tag des Herrn? Seit unsere Väter entschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang an der Schöpfung. Es gibt keine Veränderung. Ja, gibt selbst in christlichen Kreisen heute welche, die sagen, es gibt keinen Antichristen, es gibt keine Entrückung. Gibt sogar welche, die sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Also es hat es damals schon gegeben, solche, die das Wort Gottes in Frage gestellt haben, die darüber gespottet haben, die diejenigen verlacht haben, die gesagt haben, Jesus kommt bald wieder. Weil die erste Gemeinde, Petrus hat es geschrieben, die erste Gemeinde war in der Naherwartung des Herrn. Die haben ihre Häuser verkauft, die haben alles dann verkauft, den Arm gegeben, die haben gesagt, zu meinen Lebzeiten kommt dieser Messias zurück. Also die waren total hingegeben und brannten für Jesus. Und dann gab es Spötter, die gesagt haben, hier, mach mal halblang und so bald geht es doch nicht und überhaupt und so. Aber diese Naherwartung, die brauchen wir dringend, damit wir unser Leben entsprechend ausrichten, wie es in den letzten Versen hier steht. Und dann sagt Petrus hier was Interessantes. Er meint, die Leute, die behaupten, dass der Tag des Herrn gar nicht kommt, die haben was vergessen, dass es schon mal eine Erde gab. Also die Erde, auf der wir jetzt leben, die war von Anfang an nicht so. Es gab schon mal eine Erde, die wurde durch Wasser vernichtet. Steht hier im Abvers 5. Ne? Die Erde wurde durch Wasser schon mal vollkommen überschwemmt. Dann hat sich geografisch hat sich alles verändert. Und übrig geblieben ist nur Noah mit seiner Familie und dann die ganzen Tiere dazu. Ja? Und es gab schon mal so etwas wie einen Tag des Herrn. Und Jesus sagt auch im Lukas-Evangelium, er sagt dort, an dem Tag, wo ich kommen werde, am Tag des Herrn, wird es so sein wie in den Tagen Noahs. Er gibt uns den ganz deutlichen Vergleich. Wie gesagt, das habe ich letzte Woche schon ausführlicher bearbeitet. Er sagt, am Tag des Herrn wird es sein wie in den Tagen Noahs. Noah, die Tiere waren schon drin. Noah, seine Familie, genug Futter war auch drin. Und Wasser. Noah und seine Familie rein in die Arche. Gott schloss die Tür von außen. Und in dem Moment, als die Tür schloss, was begann dann? Der Regen, die Schleusen des Himmels öffneten sich. Es goss in Strömen. Und die Quellen der Tiefe öffnen sich. Das heißt, das Grundwasser wurde plötzlich freigesetzt. Und es kam Wasser von unten, von oben. Und es blieb kein Lebewesen mehr am Leben. Das heißt, in die Arche rein, Gericht sofort, durch Wasser. Und das ist ein Vorbild, ein Sinnbild für den Tag des Herrn, sagt Jesus. Und hier schreibt Petrus, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde, das heißt, dass die Elemente, wo wir jetzt hier uns befinden, ja, sind durch dasselbe Wort Gottes aufbewahrt für das Feuer, zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Gott hat damals einen Bund mit Noah geschlossen und hat gesagt, ich werde die Erde nicht wieder vernichten durch eine Flut. Ich verspreche es euch, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Frühling, Herbst wird nicht aufhören. Und diese Erde, ich verspreche es euch, wird nicht wieder durch Wasser gerichtet werden. Und dafür setzt er den Regenbogen als Zeichen seines Bundes in den Himmel. Aber Gott hat gesagt, nicht durch eine Flut. Aber durch dasselbe Wort, sagt hier Petrus, wird diese jetzige Erde aufbewahrt für das Feuer des Gerichts zum Verderben der gottlosen Menschen. Und da gibt es viele, angefangen von Malachi hin zu den Stellen von Paulus und im Thessalonischer Brief, Petrus, apostolische Lehre, diese Erde wird durch Feuer gereinigt. Die wird nicht ganz verbrutzeln, sondern sie wird gereinigt. Wie damals die Erde gereinigt wurde von den gottlosen Menschen durch das Wasser, so wird die jetzige Erde, nachdem die Gemeinde weg ist, die Arche weg, ne? Noah und seine Familie, die Gerechten weg, wird diese Erde gereinigt durch Feuer. Und es ist echt heftig, was hier Petrus auch schreibt, Vers 10, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden in Brand aufgelöst, die Erde und die Werke auf ihr im Gericht gefunden werden. Und im Vers vorher sagt er, der Herr zögert es nicht hinaus, sondern das ist das Herz des Vaters. Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Deswegen war das Wort heute von den Kindern, dass jemand hier ist, wenn du dein Leben Jesus noch nicht übergeben hast, heute ist dein Tag, jetzt ist die Zeit. Stell sicher, dass du in der Arche bist und Gott ist langmütig, erwartet, dass noch viele wie möglich zur Buße, zur Umkehr kommen. Das steht noch vor uns, eine letzte Ernte. Ja, wie gesagt, wir laufen auf diesen Tag darauf hinzu. Dort waren wir das letzte Mal stehen geblieben und dann machen wir ab Vers 11 weiter. Denn dann geht es Richtung diejenigen, die schon an Jesus glauben. Da gibt Petrus hier ganz klare Anweisungen, wie wir mit diesen ganzen prophetischen Informationen umgehen. Das eine ist, dass wir hören, aha, die Erde wird vernichtet durch Feuer, ich möchte da gerne nicht dabei sein. Kannst du Angst bekommen oder nicht? Das hängt von deiner Beziehung zu Jesus ab. Auf jeden Fall sagt Petrus hier, Vers 11, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? Das heißt, er schreibt an diejenigen, die das wissen, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit oder Gottesfurcht, wie Noah. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet, erwartest du das, den Tag? Ja. Diese Erwartungshaltung. Und indem ihr diesen Tag beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das heißt, Petrus spricht hier sogar davon, dass die Gläubigen, die Heiligen, wenn sie in heiligen Wandel und Gottesfurcht, das sind so die Dinge, auf die es in Zukunft sehr stark drauf ankommt, ein reines, heiliges Leben zu führen, in Gottesfurcht, und der Teufel wird alles dran setzen, um das nicht hervorzubringen, dass wir diesen Tag beschleunigen können. Und beschleunigen kannst du das erstmal durch deine eigene Lebensführung und heiligen gerechten Wandel, und beschleunigen kannst du das genauso. Warum lässt Gott das Ganze noch raus? Warum zieht er es noch raus? Weil er Langmut und Geduld hat, dass noch viel wie möglich Buße tun und umkehren. Das heißt, dass das Evangelium allen Nationen gepredigt wird, Matthäus 24, 14, allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Das hängt ganz eng mit dieser Schriftstelle zusammen. Also Weltevangelisation und persönlicher Lebensstil beschleunigen diesen Tag oder ziehen das noch raus. Aber irgendwann mal sagt Gott, jetzt ist es soweit. Dann sagt er weiter im Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut, dass Gott noch wartet, unseres Herrn die Rettung. Erstmal bis hierher, dann spricht er von Paulus. Das heißt, dass Gott Langmut hat, ist nicht nur für die, die draußen sind, die noch reinkommen dürfen in diese Arche, sondern die Langmut Gottes gilt auch für diejenigen, die bereits schon drin sind. Dass sie einen heiligen Lebensstil führen, dass sie sich befleißigen, unbefleckt von der Welt, von Sünde, tadellos von Jesus im Frieden erfunden werden. Also im Frieden mit Gott, im Frieden in allen Beziehungen. Stell sicher, dass du in all deinen Beziehungen, in denen du lebst, so viel es an dir liegt, im Frieden bist. Zu deinen Nachbarn, Familienangehörigen, wie immer. Wer im Unfrieden lebt, kann sein, du bist da nicht mit dabei. Stell sicher, dass du vergibst, sofort vergeben, freisetzen, keine Bitterkeit, kein Ärger, nichts zulässt, weil all das befleckt uns wieder. Neid, Streit, Eifersucht, diese ganzen üblen Nachrede, all diese Dinge sind Befleckungen unseres Geistes. Und davon reinigt uns, lasst euch reinigen durch das Blut, dann bist du mit dabei. Okay, das war das jetzt dazu, nochmal zum Tag des Herrn. Jetzt gehen wir in Offenbarung 17 rein. Ich sagte, über den Tag des Herrn hatten wir letzte Woche ziemlich ausführlich nochmal gesprochen. Könnt ihr euch das nochmal nachhören? So, und den anderen Teil, über den wir letzte Woche gesprochen haben, und heute gehen wir dort ins Detail. Und zwar die Wegbereitung für den Antichrist. Was bereitet ihm den Weg? Oder was braucht es auf dieser Erde, damit dieser Mann überhaupt hervorkommen kann? Darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen. Was bereitet ihm den Weg? Es braucht eine Welteinheitsreligion. Das heißt, das antichristische Reich wird sehr stark religiös sein. Es wird nicht atheistisch sein, es wird ein religiöses Reich sein. Sehr stark religiös, und es wird geprägt sein von Anbetung. Letztendlich, ich habe es letzte Woche ausführlich behandelt, wie gesagt, hört euch das nach, nochmals hier da, es geht um Anbetung. Dem Teufel geht es um die Anbetung. Um deine Anbetung. um die Anbetung der Menschen. Er ist so eifersüchtig auf Gott, weil Gott alle Anbetung gebührt und er wollte ja sein wie Gott und er will die Anbetung. Er wird ja gezwungenermaßen von den Dämonen angebetet jetzt, aber er will die Anbetung der Menschen und dieses hat er auch Jesus in der Wüste angeboten und hat zu Jesus gesagt, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wozu du kommst, ich weiß, was du tun wirst. Und ich biete dir etwas an. Wir machen einen Deal. Ich gebe dir die Welt, die mir von den Menschen übergeben wurde. Ich bin der Herr dieser, Satan ist der Gott dieser Welt. Und er hat gesagt, ich gebe dir alle Reiche, er zeigte Jesus alle Reiche der Welt. Babylon zeigt er ihm. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und sagte, das alles werde ich dir geben. Du kannst deinen Auftrag abkürzen. Du kannst deine 40 Tage Fasten kannst du abbrechen. Ich gebe dir das jetzt alles. Du musst da nicht erst deine Jünger losschicken, die dann im Laufe von wie viel tausend Jahren dann mal den Auftrag erfüllen. Ich gebe dir das sofort. So denn die Abkürzung. Unter einer Bedingung. Ich gebe dir alle Menschen, ich gebe dir alle Reiche. Wenn du mich anbetest, wenn du niederfällst und mich anbetest, hat Satan zu Jesus gesagt. Und Jesus war dort als Mensch, er war Gottes Sohn im Fleisch, in der Konfrontation mit Satan selbst. Und Jesus sagt, hinweg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten und ihm allein dienen. Ihr Lieben, diese Haltung brauchen wir. Hinweg mit dir, Satan. Hinweg mit der Versuchung, etwas anderes wie Jesus Christus und den Vater anzubeten. Du sollst dich vor keinen anderen Gott niederbeugen. Du sollst dich vor keinem Standbild niederbeugen. Das zweite Gebot wurde von Babylon eliminiert, mit dem ersten so ein bisschen verbunden. Und dafür wurde das letzte Gebot in Zweien aufgeteilt. Aber das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist, von keinem Menschen, von keinem kriechenden Wesen, von keinem Geschöpf und nicht vor ihm. Sollst du keine Statue machen, kein Bildnis und nicht vor ihnen niederfallen und sie anbeten. Wir hatten das letzte Mal ganz klar rausgearbeitet, heute geht es um die Hure Babylon. Babylon bereitet den Weg für den Antichristen. Babylon hat schon in den ersten Jahren der Menschheitsgeschichte begonnen und Babylon wird am Ende sehr stark einen ganz breiten Weg bereiten für den Antichristen. Und Babylon wird in einem Tag gerichtet werden. An einem Tag wird Babylon gerichtet werden. Steht in Offenbarung 17 und 18. Dem Teufel geht es um die Anbetung, die nur Gott zusteht, die nur Jesus Christus zusteht. Und er stiehlt diese Anbetung, wir haben das letzte Mal rausgearbeitet, in verschiedenen Schritten, in drei verschiedenen Schritten. Die erste Stufe von Babylon, die ist nicht irgendwo in dem System, sondern die ist in den Menschen selbst. Das heißt, die erste Stufe, die mit Babylon etwas zu tun hat, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, und da kannst du alles hernehmen, auch in christlichen Kreisen, wenn ein Mensch, der gesalbte Prediger, irgendjemand, wenn ein Mensch Massen um sich sammelt, nur weil es um seine Person geht, da geht es nicht um Jesus Christus, sondern um Babylon. Wenn dieser Betreffende, der schon Menschen anzieht, dann nicht die Ehre sofort an Jesus weitergibt, dann sind dort Geister am Wirken, die etwas anderes hervorbringen als wie der Heilige Geist. Und durch Menschen, die Ehre auf sich ziehen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Jesus Christus, wo das Kreuz, das Lamm Gottes, im Himmel ist das Lamm in der Mitte, der Vater und das Lamm bilden das Zentrum von allem im Himmel. Und wie in den Himmeln, so auf der Erde, auch in jeder Gemeinde, muss Jesus Christus das Zentrum sein, der Gekreuzigte, Begrabene, Auferstandene. Und wo das nicht mehr das Zentrum ist, rückt etwas anderes dort rein. Und dann rückt der Mensch ins Zentrum und indirekt wird Satan angebetet. Babylon beginnt durch indirekte Anbetung Satans und endet mit der direkten Anbetung Satans. Das sind drei Stufen. Lieben, es geht um unser Herz. Wen beten wir an? Wo sind unsere Herzen in der Anbetung? Sind sie auf Jesus aufgerichtet? Sind wir voll in der Anbetung fixiert verlieren wir uns an der Anbetung und sehen den Gekreuzigten, wir sehen das Blut, wir sehen, das war heute stark eigentlich, diese Fokussierung auf Jesus, das Lamm, weil das wirst du in alle Ewigkeit tun. Du wirst Jesus, das Lamm, sehen, er wird nur einmal als Löwe bezeichnet in Offenbarung 5 und zigmal in der Offenbarung als das Lamm, das geschlachtet worden ist. Dein Fokus, dein Blick im Himmel von allen Milliarden von Mensch, die dort oben dann mal die Ewigkeit verbringen, von allen Heiligen, von allen Geschöpfen, Myriaden von Engeln. Der Fokus von allen ist auf das Zentrum, auf Jesus Christus gerichtet. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Ein guter Mann Gottes hat mal gesagt, wenn das Kreuz aus dem Zentrum einer Gemeinde oder Kirche oder aus dem Leib Jesu, aus dem Zentrum entfernt wird, kommt falsches Feuer rein. Das echte Feuer vom Heiligen Geist bestätigt nur ausschließlich das Lamm, das geschlachtet wurde für die Sünden der Welt. Und wenn etwas anderes im Mittelpunkt steht, kommt ein falsches Feuer und es ist eine falsche Anbetung. Die Söhne von Aaron sind sofort gestorben, als sie versucht haben, falsches Feuer auf dem Altar darzubringen. Nicht das Feuer, was vom Altar kam, was Gott entzündet hat, sondern menschlich angezündetes Feuer legten sie in ihre Räucherpfannen und wollten jetzt auch Priester sein. Und sofort ging Feuer aus von Gott und verzerrte. Sie waren sofort tot, weil Gott duldet keine Anbetung außerhalb seines Sohnes. Gott liebt seinen Sohn so sehr, dass er ihn für uns gegeben hat. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was es den Vater gekostet hat, Jesus Christus am Kreuz zu sehen. Wir können uns das nicht ausmalen, was das für einen Vater bedeutet. Du brauchst, wenn du schon alleine anfängst, dein Kind, dein Sohn oder deine Tochter, wenn du es hast, in der Folterkammer zu sehen oder am Kreuz, das ist ja die größte Folter, und dann stirbt dein Kind für einen Verbrecher. Weil wir waren damals alle Verbrecher auf dem Weg in die Hölle, als Jesus für uns starb. War keiner freundlich Gott gegenüber. Und dort siehst du dein Kind, wie es gemartert wird, wie es zerschlagen wird, wie es von Dämonen zerfetzt wird, regelrecht, in Menschengestalt. Von den Frommen noch verspottet, von allen verlassen, bis auf Johannes und seiner Mutter und ein paar Frauen. Und nicht nur das, sondern du siehst, weil du ein gerechter Gott bist, fordert Sünde immer eine Bestrafung. Sünde ruft immer den Zorn Gottes hervor, weil Sünde immer die Liebe trennt, beziehungsweise den lieben Vater von seinen Geschöpfen trennt, immer Trennung bringt. Und dann hat Jesus nicht nur die Schmerzen erduldet. Wir haben das manchmal so von Bashen, ne? Wir haben diesen Jesus-Film da gesehen, wie Jesus da ins Kreuz geschlagen wurde für unsere Sünden. Dann sieh mal in jeder Wunde, in allem, was Jesus, jeder Beitschenhieb, alles, jeder Nagelschlag, wie wir es heute in der Anbetung hatten, wo Jesus vor uns stand und gesagt hat, schau in diese Narben. Die sind für dich und mich. Die sind aber, wir tun das manchmal so in religiösen Gefühlen aufnehmen, ne? Aber die Tatsache ist, war und ist, jeder Peitschenhieb, wenn ich daran denke, bei diesem Film Passion, ne, der Römer-Soldat haut diese Geißel da rein in diesen Holztisch von diesem Offizier, dann kriegt das Ding kaum wieder los. Und stellt euch mal vor, was da mit Jesus geschehen ist, mit seinem Körper, wie der zerfetzt wurde. Und jeder Peitschenhieb war für deine und meine Sünden. Jesus war sündlos. Er war unser Stellvertreter dort. Er hing am Kreuz und hat mit der Dornkrone, diese ganzen Verletzungen hat er für dich und mich erduldet. Das waren alles deine und meine Bestrafungen für unsere Sünden gewesen. Dann sieh mal in jedem Beitschnitt, in jeder Wunde von Jesus deine Sünde, deine Gottlosigkeit. Und Jesus hat sie getragen und das Blut hat sie gewaschen. Und dann steht in Jesaja 53, und die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das heißt, Jesus hat nicht nur die Sünde weggetragen, er wurde nicht nur zur Sünde für uns, sondern er hat den vollen Kelch des Zornes Gottes ausgetrunken. Und deswegen fing Jesus in Gethsemane an zu schwitzen. Und er brachte Blut hervor, hatte gezittert, weil er nicht nur die körperlichen Leiden gesehen hat, vor sich gesehen hat, sondern er wusste, was es bedeutet, dass der Zorn Gottes auf ihn kommt. Und zwar der Zorn Gottes für alle Sünden der Menschheit zusammengenommen. Und dann, deswegen sagt Jesus in Gethsemane, er sagt, Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieser Kelch ist der voll eingeschenkte Zorn Gottes, den er auf Jesus ausgießen musste, weil die Sünde immer den Zorn die Bestrafung hervorruft. Und das hat Jesus für dich und mich getan. Es ist unvorstellbar. Und Jesus war allein. Was war mit den Jüngern passiert? Er hat gesagt, kommt mit, helft mir mit, unterstützt mich in Gethsemane. Und was war mit den Jüngern? Das ist eingepennt. Und geht dann wieder hin, helft mir, unterstützt mich. Ich brauche euch. Wird er eingepennt. Beim dritten Mal hat er gesagt, hat keinen Sinn. Und hat das alleine durchgerungen. Bis Blut, also so eine Seelenqual, die Jesus dort für dich und mich durchlebt hat, weil er diesen Zorn Gottes vor sich sah, diesen Kelch, den er bis zur Neige ausgetrunken hat an Golgatha. Und deswegen kam Blut aus seiner Stirn. Ihr Lieben, was es denn, wir können es echt nicht ausmalen, was es den Vater gekostet hat, das zu sehen und dann noch selber, er versteht mal, Gott, der Vater, gießt seinen Zorn über uns, für unsere Sünden, nicht über die Menschheit aus, sondern über seinen eigenen Sohn, der sündlos war, den er sich vom Herzen losgerissen hat und auf die Erde geschickt hat. Und dort goss er den Zorn über Jesus aus und jede Welle des Zorns traf Jesus. Und darum schrie er am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist diese Gottesferne, die Jesus erduldet hat. Lieben, hab das vor Augen, wenn du im Lobpreis bist. Hab das täglich vor Augen. Paulus hat Jesus Christus, hat fast eigentlich nur viel solche übers Kreuz gepredigt. Und das ist Gottes Kraft. Und dann hat er zu den Galatern gesagt, wer hat denn euch verzaubert? Wer hat denn euch babylonisch verhext? Weil Hexerei, Zauberei ist Babylon. Wer hat euch denn durcheinander gebracht, denen ich Jesus Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt habe? Warum habt ihr denn so schnell diesen Jesus, den Gekreuzigten, wieder verloren von eurem inneren Auge? Weißt du, wenn du dort reinschaust in diesen Kelch, wenn du dort reinschaust auf das Opfer von Jesus, wenn du das vor deinem inneren Auge hast, es würde dich abschrecken zu sündigen. Weil im Hebräerbrief steht, wer bewusst weitersündigt, kreuzigt den Sohn Gottes erneut. Schmäht den Geist der Gnade und tritt das Blut mit Füßen. Ihr Lieben, es ist ernst, es ist die Liebe des Vaters pur im Kreuz. Ich habe es im Buch gelesen, da ähnlich wie Theoness im Himmel war, erst in der Hölle, seine Mutter hat für ihn gebetet, ist im Himmel. Und der Engel hat im Himmel ein paar Dinge gesagt und unter anderem, die größte Sünde der Endzeitgemeinde besteht darin, dass sie bewusst sündigt. Sie weiß, die Glieder der Endzeitgemeinde, die wissen, dass verschiedene Dinge in ihrem Alltag nicht in Ordnung sind. Und sie tun es dennoch, wenn es keiner sieht. Sie sündigen bewusst. Und das ist die größte Verführung Satans für die Endzeitgemeinde. Und als er in der Hölle war, hat er auch eine ganze Reihe Christen, geistliche Leiter und so weiter gesehen, die genau nach außen hin fromm in ihrem Alltag bewusst gesündigt haben. Okay. Also ihr Lieben, das Kreuz, Jesus, den Gekreuzigten, vor deinem inneren Auge bewahrt dich zu sündigen. Weil du siehst, jede unserer Sünden hat ihm diese Schmerzen verursacht und den Zorn dazu. Wenn du diesen Gekreuzigten vor deinen inneren Augen hast, was dort rausgeht aus unserem Leben, ist Stolz. Du wirst so demütig, du wirst so sanftmütig, du empfängst das Feuer des Heiligen Geistes. Wir rufen und schreien nach Erweckung. Er hat dort auch im Himmel hat er auch gesehen, dass Wellen von Heiligen Geist Ausgießung über alle Nationen gehen. Aber das Feuer des Heiligen Geistes fällt nur auf das Opfer. von Jesus. Das heißt, das Feuer des Heiligen Geistes fällt nur dort, wo es ganz eng mit dem Kreuz verbunden ist. Der Vater gibt keine Bestätigung außerhalb des Opfers von Jesus, weil es hat ihm alles gekostet. Die Liebe des Vaters, wenn wir über die Liebe des Vaters reden, eigentlich müsste in jedem Vaterliebeseminar müsste das Kreuz im Zentrum stehen. Wenn was anderes im Zentrum steht, der Vater liebt mich, wer steht denn dann im Zentrum? Ich, der Vater liebt mich. Ist Jesus die hundertprozentige Ausgießung der Vaterliebe, dass die Manifestation der Vaterliebe ist Jesus selbst, der seinen Zorn noch über seinen Sohn ausgegossen hat, für dich und für mich. Amen. Das war der Preis, damit wir heute hier sitzen. Das war der Preis, damit wir am Tag des Herrn dabei sind. Das war der Preis für den Bau der Arche. Geistig gesehen. Lieben, verliert nie den Gekreuzigten aus deinem inneren Augen. Dann bist du sicher, dass Satan dich nicht verführen kann. Er hasst das Kreuz, er hasst das Blut, Satan. Und er wird von dir fliehen, er wird meilenweit von dir weg sein. Er wird dich nicht versuchen können, wenn du im Gekreuzigsten bleibst. Bedeckt mit seinem Blut in der Furcht des Herrn. Okay, wo haben wir stehen geblieben? Das ist das Thema, was mich über Jahre schon beschäftigt. Und ich habe mir eine tiefere Offenbarung. Ich brauche doch noch tiefere Offenbarung über den Gekreuzigten. Ich habe noch lange nicht alles erkannt. Und noch ist mein Herz zu kalt manchmal, wenn ich den Gekreuzigten anschaue. Und ich sage, Herr, ich gebe dir mein Herz. Berühre mein Herz, dass es zerbricht und schneide da richtig rein, dass ich diese Liebe empfinde, die du für mich hattest da. Dass ich das spüre, dass ich dort innerlich auch zerbreche. Ne? Und das setzt das Feuer des Heiligen Geistes frei. Und nicht so oberflächlich, Heiliger Geist, komm mal und mach was. Ihr Lieben, da warten wir noch 10 Jahre auf Erweckung oder noch länger. Es braucht Leute, die das Kreuz sehen, innerlich zerbrechen und dort kommt der Geist sofort. Amen. Die Erweckung in Pensacola ist noch zu Ende gegangen, nach ein paar Jahren. Sie ist an einer anderen Stelle wieder neu aufgelebt. Genau dort, wo diese Botschaft gebracht wurde. Man hat nämlich dort auch gesagt, das Feuer des Geistes hat dort gelodert. Millionen sind dort nach vorne gerannt, haben Buße getan, sind aus allen Ländern dorthin gefahren. Und dann hat man gesagt, du kannst doch nicht ständig bloß über das Kreuz predigen. Predige doch mal was anderes. Und sofort hat sich der Heilige Geist schrittweise zurückgezogen. Wenn eine Erweckung bleiben soll, kommen soll und bleiben, muss das Kreuz im Zentrum bleiben. Wie war das letztes Jahr? Ich habe leider noch nichts wieder davon gehört. Habe im Internet mal gesucht, aber in England, wo es diesen erwecklichen Aufbruch gab, in dieser Stadt, wo Hunderte sich bekehrt haben. Und Jesus hat zu diesem Pastor gesagt, da hat er eine Vision gesehen, das Kreuz über seinem Gemeindegebäude. Und er hat zu diesem Pastor gesagt, wenn ihr das Kreuz an dieser Stelle haltet, wird die Erweckung weitergehen. Solange wie ihr das im Mittelpunkt haltet. Und so sind viele Erweckungen eingegangen, weil das Kreuz ersetzt wurde durch andere Dinge. Und solange das Kreuz im Mittelpunkt bleibt, brennt und lodert das Feuer der Erweckung, das Feuer des Heiligen Geistes, nachdem wir uns alle ausstrecken, in unseren Herzen, in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einer Region und Nation. Amen. Such zuerst das Kreuz und dann bitte für die Gemeinde, bitte für den Leib Jesu, bitte für die Nation. Übrigens, was wir am Mittwoch im Gebetsamt erlebt haben, ist schon ein Vorgeschmack dessen, was es heißt, das Herz des Vaters zu empfinden, mit ihm einfach innerlich zerbrochen zu sein und seine Dinge, Anliegen auszubeten. Und das ist so ganz wichtig, wenn wir über das Thema Babylon reden. Babylon ist das System, dämonisches. In Babylon sind viele gute Leute gefangen. Und der Heilige Geist hat uns Mittwoch im Gebetsabend wirklich in diese Freiheit geführt, für die zu beten, die abgefallen sind, die, die dabei sind, die der Teufel rauszieht, aus Gemeinden, die der Teufel rauszieht, aus der Gegenwart Gottes, für diejenigen zu beten. Weil der Sohn des Verderbens kommt nicht, der Antichrist, sagt Paulus, es sei denn, es kommt zuerst der Abfall. Das heißt, es werden viele vom Glauben abfallen, auch nach der letzten Ernte. Aber das Herz des Vaters führt seine Gemeinde jetzt in die Fürbitte, für diejenigen zu beten, die dabei stehen, abzufallen. Da bist du mit Gott und du spürst dein Herz und du richtest nicht über die Menschen, du beurteilst, wir sollen schon Dinge beurteilen, nichts verschweigen. Das Wort sagt beurteilt, aber nicht verurteilt. So, beurteilen muss, der geistliche Mensch beurteilt alles, sagt Paulus, aber er verurteilt nicht, denn das steht nur Gott zu. Na? Was siehst du denn, den Balken oder den Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Aber so ist es. Du spürst das Herz des Vaters und fängst an, für diejenigen zu beten, wo es dem Teufel gelungen ist, sie wegzuziehen. Gut, das war so der Einstieg. Offenbarung 17, die Hure Babylon. Das, wie gesagt, ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir damit umgehen, weil es kommt viel Information heute ins nächste Mal über die Hure Babylon und ich werde euch viele Dinge sagen, wo euch die Augen aufgehen und sagt, genau das ist es. Und es geschieht vor unseren Augen. Die zweite Stufe von Babylon, die erste ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und wenn es dem Teufel gelungen ist, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, dann empfängt er indirekt Anbetung. Weil er ist ja der Herr dieser Welt. Und die nächste Stufe von Babylon ist die Welteinheitsreligion. David Wilkerson hat es schon prophezeit und wir sind mittendrin. Die Welteinheitsreligion, da werden alle Religionen miteinander vermischt. Und das braucht es, um eine Welteinheitsregierung hervorzubringen. Das heißt, alle Religionen der Erde werden in eine Welteinheitsreligion unter die Führung des Papstes in Rom vereinigt. Und dann ist alles Religiöse kontrollierbar. Und alles, was sich außerhalb dieses Systems dann befindet, wird verfolgt. Und zwar von der Hure selbst. Der Antichrist wird erst zum Schluss auftreten, in der dritten Phase. In den ganzen Jahrhunderten zuvor wird alles Blut der abgeschlachteten Menschen und der Heiligen, der Propheten, der Märtyrer wird in Babylon gefunden werden. Somit endet Kapitel 18 in der Offenbarung über die Hure Babylon. Und erst am Schluss, in der dritten Phase, wenn die Welteinheitsreligion, dann ist alles, es geht alles in Welteinheit, dann ist es kontrollierbar von einem System, Welteinheitswährung und alles, ne, Bargeld abschaffen, dann ist alles kontrollierbar. Und dann hat die Hure Babylon ihren Zweck erfüllt. Nämlich sie hat den Weg bereitet für den Antichrist. Und er wird sie, die Frau reitet auf dem Tier. Also die Frau, die Hure Babylon, reitet auf dem Tier, den Antichristen, Offenbarung 17. Und wenn sie ihren Dienst getan hat, wird das Tier, das spricht der Antichrist, gegen diese Hure wenden und wird sie mit Feuer vernichten. Und zwar an einem Tag. Haben wir das letzte Mal schon angeschnitten. Offenbarung 17 steht es drin. So, und dann kommt die Stufe 3. Und dort will Satan eigentlich hin. In der Stufe 3 der Anbetung, nachdem es in alle Religionen gibt es dann keine mehr. Mit der Hure Babylon sind alle Weltreligionen mit einem Schlag weggeschafft. Und dann tritt der falsche Prophet auf. Und er sorgt dafür, dass alle Menschen der Erde nur noch einen anbeten, nämlich den Antichrist. Und der Antichrist ist der personifizierte Satan selbst. Und da wird Satan direkt angebetet in den letzten 3,5 Jahren. Und er macht dann ein Standbild im neu gebauten Tempel in Jerusalem, das Gräuelbild Verwüstung, wovon Daniel und Jesus spricht. Und er sorgt dafür, dass dieses Standbild auch spricht. und so weiter, mit der heutigen Technik vielleicht nicht mal so, mit Illusionen, Computer, alles möglich. Und jeder, der dort nicht niederfällt, wird sofort enthauptet. Vergleichbar mit dem Standbild von Nebukadnezar. Wer war dort standhaft? Daniels drei Freunde. Schadrach, Meschach, die drei zumindest, Meschach und Abednego, genau. Diese drei blieben standhaft und Gott rettete sie aus dem Feuer. Und genauso, Nebukadnezar war König, Herrscher von Babylon. Das war ein Vorbild vor tausenden von Jahren, was am Ende der Zeit geschehen wird. Das heißt, dort ist dann die offene Anbetung Satans dann da. Und Jesus wird das ganze Ding beenden, wenn er als Reiter auf dem weißen Pferd Offenbarung 19 zurückkehrt. Also das ist nur eine begrenzte Zeit. So, jetzt beginnen wir mal mit der Offenbarung 17. Und da sagt der Engel hier, es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten. Er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur, Scharlach, übergoldet mit Gold, Edelstein und Perlen. Sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheiten ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel auf der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sah, mit großer Verwunderung. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, die sieben Köpfe und die sieben Hörner hat. Erstmal bis hierher. Der Daniel hat ganz viele Dinge gesehen im Himmel und schreckliche Sachen. Er hat auch im Kapitel 13 hat er schon das Tier, den Antichristen, den falschen Propheten, das Lamm mit den Hörnern und so weiter, hat er alles gesehen. Und dann kommt ein Engel zu ihm und sagt, komm, ich will dir mal was zeigen. Ich zeige dir mal das Gericht über die große Hure, Babylon. Und nachdem er angefangen hat, ihm das zu zeigen, ein geistiges Bild, dann wundert sich Johannes, weil da dachte, was ist denn das jetzt? Ich habe das Tier gesehen und jetzt reitet auf dem Tier eine Frau und mit Scharlachrot und Purpur gekleidet und mit Perlen und Gold übergoldeten, goldenen Becher in der Hand, voll Gräueln, Unreinheiten. Und dann ist er noch total betrunken. Von was? Nicht von Wein oder Schnaps oder was, sondern vom Blut der Heiligen. Und dann sagt Johannes, was ist denn das? Das hat ihn total erstmal durcheinander gebracht. Übrigens hat er dann später, ist derselbe Engel nochmal gekommen und hat ihm die Braut gezeigt. Komm, ich will dir was zeigen, die Braut des Lammes. Und er zeigt ihm das himmlische Jerusalem. Das war schon viel angenehmer für ihn. Aber hier musste eine Frau sehen, die auf einem Tier reitet mit Lästernamen und sie hat auf ihrer Stirn den Namen das Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren, der Gräuel auf der Erde. Und dann ist er voller Fragen, wer ist denn diese Frau? Mit dem Tier, mit dem Herrscher konnte er noch was anfangen, mit dem falschen Propheten auch noch. Aber wer ist denn diese Frau, die scheinbar Autorität hat über das Tier, und auf diesem Tier da so durch die Gegend reitet. Und dieser Frage müssen wir mal nachgehen, weil das für uns auch wichtig ist. Wer ist denn dieses Babylon? Wer ist denn das? Ist ein großes Geheimnis, ist ein geistliches Bild. Und weiter hinten steht noch, es ist eine große Stadt, die auf sieben Hügeln steht. Also eine geistliche Stadt. Es ist etwas, was im Geist da ist. Es ist ein geistliches System. Aber wo finden wir das auf der Erde wieder? Weil sie trinkt ja, ist ja betrunken vom Blut der Heiligen. Und sie ist dann ganz eng mit der Wirtschaft verbunden, mit Wohlstand, mit Wirtschaft, mit der Vernichtung von Heiligen, von Menschen. Sie ist mit den Königen verbunden und sie ist die große Stadt, die Autorität hat über die Könige der Erde. Das heißt, diese Stadt kontrolliert die menschlichen Regierungen. Also hat es etwas mit dieser Erde zu tun. Und da kann man fragen, Babylon liegt im heutigen, oder lag, liegt im heutigen Irak. Und es ist einfach nur ein Schutthaufen. Gott hat es prophezeit in den alten Propheten, ich werde Babylon in Schutt und Asche legen. Und so ist es auch. Das Einzige, was du in Babylon, im Irak, in dieser Wüste findest, sind Touristen, die irgendwelche Sachen ausbuddeln. Und die haben interessante Sachen ausgegraben. Das ist diese Stadt, und manche glauben, dass diese Stadt wieder aufgebaut wird, dass im Irak wieder Babylon aufgebaut wird. Aber im Irak, Babylon im Irak steht nicht auf 7 Hügeln, sondern in der Ebene Shinar, also ne, im Zweistromland. Es ist eine geistliche Stadt, ist ein geistliches System, was aber einen irdischen Regierungssitz hat. Es ist ein Geheimnis, Babylon, aber es wird offenbart durch die Propheten. Und es ist, wenn du das erkannt hast, was der Heilige Geist da sagen will, ist es ziemlich einfach. Und bevor du in die heutige Zeit gehst, Babylon ist sichtbar, Babylon ist wirksam. Müssen wir nochmal ganz zurückgehen. Babylon ist nicht erst seit 313 nach Christus. Seit Konstantin. Babylon beginnt schon mit Kain. Und die Braut und die Hure, die zwei Linien, die Linie Satans und die Linie der Verheißung, beginnen mit Kain und Abel. Dort beginnt Babylon. Und wenn du das verstehst in den ersten Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte, dann wirst du auch dieses Muster Babylon verstehen, wie es funktioniert. Gehen wir mal zurück. Und zwar 1. Mose 3, Vers 1, 3, Vers 15. Dort steht, nach dem Sündenfall spricht Gott dort zur Schlange. Und er sagt zu ihr, nachdem sie die Menschen verführt hatte, er spricht einen Fluch über aus, sie wird auf dem Staub kriechen und Staub fressen und auf dem Boden kriechen. Früher gibt es Berichte, dass die Schlangen zu Fuß unterwegs waren. Aber dann waren ihnen das nicht mehr vergönnt. Jedenfalls war es ein Fluch. Und Vers 15 steht hier, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs, das steht wortwörtlich hier im Hebräischen, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das heißt, das war der Fluch Gottes über Satan, nachdem er Adam und Eva verführt hat, nämlich seine allerliebsten Kinder, Geschöpfe von ihm weggerissen hat durch die Sünde. Deswegen hasst Gott die Sünde. Hat er über ihm ausgesprochen, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und dem Nachkommen der Frau, das heißt von Eva. Und der Nachkomme der Frau, also das heißt, irgendein Nachkomme von Eva wird dir, Satan, letztendlich den Kopf zertreten. Und dann ist vorbei mit Herrschaft. Das Gericht beginnt an dem, Satan wird nicht sofort vernichtet nach dem Sündenfall, sondern er wird von dem Nachkommen der Frau zertreten werden. Das war Gottes Wort an Satan. Und dann sagt er, ich werde Feindschaft setzen zwischen seinen Nachkommen, deinen Nachkommen und dem Nachkommen der Frau. Da ist das jetzt schwierig zu verstehen. Die Nachkommen Evas, die Nachkommen der Same, die Nachkommen Evas ist erstmal gut zu verstehen. Das war Kain und Abel, dann war Seth als dritter Sohn noch dazu. Und dann die ganzen Menschen bis heute. Das sind die Nachkommen der ersten Mutter, Eva. Und wer, aber dann steht hier, aber die Nachkommen Satans, das heißt, Satan ist ja nicht fortpflanzungsfähig, er hat seine Dämonen, aber er kann nichts hervorbringen, keine Nachkommen. Was ist damit gemeint? Das heißt, es sind geistliche Kinder Satans. Das heißt, durch den Sündenfall hat der Mensch diese Ursünde, den Stolz, dieses, Anna Mendes beschreibt das gut mit dieser Iniquität, empfangen. und gibt es von Generation zu Generation weiter. Das heißt, dieser geistige Same Satans wird dann über die Generation an seine geistigen, sündigen Kinder weitergegeben. Und es gibt von den Nachkommen Adam und Evas ab, gibt es zwei Linien, die kannst du verfolgen bis zum heutigen Tag, also bis Jesus wiederkommt eigentlich. Die zwei Linien sind die Nachkommen Satans und die Nachkommen der Frau, wo dann der Gesegnete, die gesegnete Linie, wo dann Jesus hervorkommt. Und damit ihr mir das glaubt, der erste Nachkomme, wo es zuerst auseinanderging, war Kain und Abel. Das ging sofort bei den eigenen Kindern los, wo sich der Same der Frau geoffenbart hat, also die gesegnete Linie in Form von Abel und der Same Satans in Form von Fluch, von Bösen in Kain. Und Abel brachte eine Opfergabe dar, lesen wir den nächsten Vers im Kapitel 4, und er nahm von den Besten seiner Herde und opferte sie Gott. Das ist ein, schon bei den Kindern von Adam und Eva war das ein prophetisches Bild auf Jesus Christus, den geopferten Lamm, und dass man nur aus Gnade wieder gerettet wird, nicht durch eigene Werke, sondern man braucht ein stellvertretendes Opfer, was man nimmt, etwas Lebendiges, was man opfert an seiner Stätte. Und Gott war das Opfer von Abel wohlgefällig, weil es ein prophetisches Sinnbild war auf Jesus und dass man nur durch Gnade wieder zurückkommt zu Gott, nicht durch eigene Leistung. Und deswegen steht Abel im Register der Glaubenshelden in Hebräer. Aus Glauben brachte Abel ein Opfer dar. Also Abel war der erste hundertprozentig gläubige Nachkomme von Adam und Eva. So wird er auch in den Glaubenshelden aufgelistet. Irgendwas hat er von Gott empfangen. Ich weiß nicht was. Damals war ja die Verbindung zwischen natürlicher und geistlicher Welt noch nicht so verschlossen wie jetzt. Er hat es irgendwie von Gott gespürt. Es braucht, Gott möchte nicht die eigene Arbeit, die eigene Anstrengung, das religiöse Werk als wohlgefälliges Opfer, sondern etwas vom Besten, von den Erstlingen seiner Herde als Opfer, als Sinnbild für das Zukünftige, was Jesus tun würde. Irgendwas hat er schon in seinem Herzen gehabt. Denn er war der erste Nachkomme der gesegneten Linie, der Nachkomme der Frau. Und in Kain lesen wir in Kain 1. Johannes 3, Vers 12. Dass er auch den schriftgemäßen Bezug hat, dass es wirklich um zwei Linien geht und dass Satan Nachkommen hat. Da steht hier 1. Johannes 3, Vers 12. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war. Hier steht es richtig drin. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war. Das heißt, er war, hatte die Natur Satans, er war ein Nachkomme Satans in diesem Sinne, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also Neid, Streit, Eifersucht, religiöse Werke bringen immer sowas hervor. Das heißt, Babylon, Religion, mordet diejenigen, die aus dem Geist geboren sind. Das war der erste Märtyrer und Kain war der erste, sag ich mal, Repräsentant von Babylon. Und Paulus bringt das im Galaterbrief nochmal hervor. Er schreibt auch die Nachkommen des Gesetzes oder der Religiosität und des Geistes. Und die Nachkommen der Satans, das heißt das religiöse Babylon, wird immer die Nachkommen der Frau bekämpfen, wird immer das aus dem Geist Geborene bekämpfen. Und das findest du bis in Gemeinden rein. Wenn in Gemeinden, wo der Heilige Geist nicht so willkommen war oder keine Lehre war oder keine Erkenntnis und plötzlich kommen dort Leute rein und oder sind in der Gemeinde, plötzlich ist der Heilige Geist dort präsent, geschehen Dinge, werden Sprachen gebetet und Heilung geschehen, Zeichen, Wunder. Und dann kannst du sehen, wie beides aufeinander prallt. Kain und Abel, die aus dem Fleisch geboren sind, aus dem Geist. Entweder das geht in die Richtung des Geistes oder das, was aus dem Geist kommt, wird erstickt. Du hast, Galater, diese Konfrontation hast du dort genauso drin. Jesus sagt im Johannesevangelium zu den Juden der damaligen Zeit, sagt er, ihr wollt mich umbringen, weil euer Vater der Teufel ist. Aber zu den Juden sehen wir wieder diese Linie, die ihn letztendlich dann auch ans Kreuz geschlagen hat. Und die Linie, die Segenslinie mit seinen Jüngern. Also können wir das nachverfolgen. Das heißt, die Linie Gottes ist Abel, dann geht es weiter über Seth, über Noah. Und einer von den drei Söhnen von Noah war, oder zwei, vor allen Dingen der Sem war der Nachfolger, also beziehungsweise in der Segenslinie. Und daraus kam Abraham hervor. Und Gott gab ja Abraham die Verheißung, dem Volk Israel, Abraham, aus dir wird einer hervorkommen, wo alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das heißt, aus Abraham wird der hervorkommen, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Versteht ihr jetzt diese Linie? Abraham ist ein Nachkomme von Sem, von dem einen Sohn von Noah. Deswegen nennt man diese Menschen Semiten. Und deswegen, wenn es gegen Israel geht, dann heißt das Antisemitismus. Das hat was mit dem Nachkomme, mit dem Sohn von Noah zu tun. So, diese Segenslinie. So, und diese Linie Satans, Kain, ging dann über Ham weiter. Ham war auch ein Sohn von Abraham, von Noah. Er wurde auch dann verflucht. Er hat seinen Vater dort nicht ganz so gut behandelt. Zog sich dann den Fluch zu. Und er war in der Linie Satans. Und aus ihm, aus Ham, kamen Nachkommen hervor, nämlich Kanaan, die Philister. Gegen wen hat Israel ständig gekämpft? Gegen die Philister. Gegen wen kämpfen sie heute ständig? Philister, Kanaan und so weiter. Und Ismael natürlich auch. Ismael war auch aus dem Fleisch geboren. Ja. Und nicht der Sohn der Verheißung. So. Und ein Nachkomme von Ham, über einen Enkel von ihm, war Nimrod. Wer kennt den? Hat es schon mal gehört? Nimrod. Und Nimrod bedeutet zu Deutsch aus dem Hebräischen Rebell. Und Nimrod war der nach Kain, der erste größere, der eigentliche, der Babylon gegründet hat. Er hat die Stadt Babylon gebaut, oder Babel im heutigen Irak. Und dort steht, und Nimrod war der erste Gewaltige, das heißt der erste König, der erste Herrscher, der gesagt hat, ich bin der Oberste und alles muss ich mir unterordnen. Nimrod hatte sich dort in Babylon ein Königreich gebaut mit Babel als Hauptstadt. Und was geschah dann? Dann, wo er alle Menschen dort gesammelt hat, dann hat er dort einen Turm bauen lassen. Oder er hat dafür gesorgt, dass dieser Turm gebaut wird. Nimrod war in der Linie Satans ein ganz wichtiger Vertreter. Er hat das, was man als das System Babylons bezeichnet heute, was du auch wiederfindest in der Offenbarung, das hat er damals gegründet. Und es ist von Babylon in alle Nationen gegangen und es wird sich am Ende in dieser Welteinheitsreligion wieder verbinden. Du verstehst Babylon nicht, wenn du nicht weißt, was Nimrod gemacht hat, weil er hat das gegründet. Er hat das Geist, nicht nur das irdische, sondern auch das geistliche Babylon. Er war der Urheber, er der Vater und Mutter von Religion. Weil steht Babylon, die Große, die Mutter aller Huren. Hurerei ist immer natürlich zu sehen und es ist geistig zu sehen. Geistig heißt es immer, Götzendienst, anderen Götzen nachzuhuren. Nimrod rebellierte gegen Gottes Gebote. Er betete Gott nicht an. Wenn wir nochmal reinschauen im 1. Mose 4, Vers 26, beim Enkel von Adam und Eva, da hieß Enosch, da steht dort im Vers 26, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, die Enkel von Adam und Eva, die begannen Gott anzubeten. Abel war ja weg, war erschlagen. Und dann der Enkel fing wieder an, Gott anzubeten. Und die Menschen fingen damals an, Gott in irgendeiner Art und Weise anzubeten. Und Nimrod war derjenige, der das genau nicht machen wollte. Er rebellierte und wollte Gott nicht die Anbetung geben. Er rebellierte gegen Gottes Gebote und er suchte das geheime Wissen. Das heißt, er hatte die Saat Satans voll und ganz in sich drin. Er rebellierte gegen Gottes Wort, sollte Gott wirklich gesagt haben. Er suchte geheimes Wissen. Geheimes Wissen bedeutet Okkultes, Okkultismus. Er suchte das geheime Gewissen von Satan. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Ja, diese Saat Satans. Und er betete nicht Gott an, sondern den Sonnengott. Er betete die Sonne. Man sah das damals so. Das ganze Astrologische ist, oder Astrologische ist darauf aufgebaut, auf Babylon. Die Sonne ist das größte Gestirn, sag ich mal, und bringt Wärme auf die Erde, alles abhängig davon. Und das war die Hauptgottheit. Und dann der Mond war die Frau dazu. Und alle anderen Sterne sind die Nachkommen. Und so betete Nimrod den Sonnengott an und er führte die Sonnengottanbetung ein, die bis heute ganz stark aktiv ist. Er war der Erste, der das einführte und hat dieses Wissen, diese Idee von Satan selbst empfangen. Er betete die Sterne an und leitete die Menschen an und er war der Erste, der Moloch Menschenopfer darbrachte. Moloch, kennt man aus dem Volk Israel, ne? Da wurden die Kinder geopfert. Das war ein Sinnbild für Satan, der Menschenopfer empfing, die auf den glühenden Händen dort verbrannt wurden. Ein Rauchopfer für Satan. Anbetung. Und Rauchopfer wird Holocaust. Holocaust bedeutet zu Deutsch einem Götzen dargebrachtes Ganzopfer zum Brand. Das heißt Holocaust zu Deutsch. Nochmal, einem Götzen dargebrachtes Ganzopfer, das man in Feuer aufgehen lässt. Nimrod war auch der Erste, der zugleich König war und Hohepriester der Sonnengottreligion. Das heißt, er war der erste Pontifex Maximus. Also die Bezeichnung für den Papst heute. Der erste, der so hieß, oder das sich so bezeichnet, oder der gleichzeitig Hohepriester eines religiösen Systems war und gleichzeitig Herrscher über ein gesamtes Reich, war Nimrod gewesen. Und so hatte Satan versucht, bei Babylon geht es darauf, Gott die Anbetung zu stehlen und die Anbetung auf Geschaffenes zu richten. Auf Menschen, auf die Gestirne. Es ging auch schon mit den Gestirnen los, mit Sonne, Mond und Stern. Auf die vier Elemente, Wasser, Erde, Luft und Feuer. Das sind die vier Elemente. Und mit diesen vier Elementen und mit der ganzen Gestirnkonstellation, Astrologie, arbeitet eigentlich das Okkulte. Jede Hexerei, jede Zauberei, Satanismus, die arbeiten alle mit den Gestirnen und mit den vier Elementen. Und das hat Nimrod eingeführt. Also die Anbetung auf Geschaffenes zu richten. So, dann hat er diesen Turm zu Babel gebaut. Das heißt, der Stolz Satans kam dort hervor. Der Same Satans war stolz und sie wollten sich einen Namen machen, natürlich, damit man sich nicht verliert auf der weiten Erde, damit man überall den Turm sieht. Aber die Motivation dahinter war Stolz, damit diese Spitze bis an den Turm, die Turmspitze bis an den Himmel reicht und der Mensch so sein wird wie Gott. Ja? So. Und dieser Turm zu Babel, da war nicht einfach so, wie man heute sieht, der Dick Heinrich, sondern er hatte die Form einer Pyramide. Weil man konnte damals nur so bauen. Es ging ja mit den, die haben da nie so riesen Kräne gehabt. Aber durch Abtreibungsverfahren war das technisch auch möglich. So, und die Spitze von der Pyramide war dazu gedacht, um dem Sonnengott Anbetung darzubringen. Um die ersten Strahlen dort einzufangen. Es war nicht nur ein Turm, es war gleichzeitig der Tempel der Sonnengottanbetung, es war das Zentrum der Sonnengottreligion. Pyramide. Es war der Ursprung der Religion der eigenen Werke. Der Mensch wollte sein wie Gott. Wisst ihr, was Gott dann gemacht hat und so weiter? Aber wir machen mal mit dem Nimrod weiter. Nimrod war verheiratet mit seiner eigenen Mutter, Semiramis. Er hat seine eigene Mutter geheiratet, sein Vater ist zeitig gestorben, hat seine eigene Mutter geheiratet, Semiramis. Und er hat dort sein Unheil getrieben in Babylon, ne, dieser Nimrod, mit dieser Götzenanbetung. Und jetzt sagen die Überlieferungen, er wäre in der Jagd umgekommen, von einem Wildschwein ermordet, umgelegt. War das Wildschwein stärker? Sagen manche Überlieferungen, weil es steht da drin, er war ein gewaltiger Jäger. Aber wenn er so gewaltig war, dann war vielleicht mit dem Wildschwein doch nicht so. Und dann gibt es aber andere Überlieferungen, die sagen, der Same der Frau, das heißt der gesegnete Same, Sem, der Sohn von Noah, der war so erbost darüber, was dieser Nimrod dort macht, mit dieser Götzenanbetung, Sonnengottanbetung, Gestirneanbetung, Geschaffenesanbetung, der dem wahren Gott die Anbetung stiehlt, da war Sem so aufgebracht und hat Nimrod umgebracht. Hat ihn umgelegt und er hat seinen Körper zerstückelt und hat die Körperteile in die verschiedenen Städte der damaligen ansässigen Menschheit als Abschreckung versandt, was mit denen geschieht, die diese Religion weiter verfolgen. So, und Nimrod hatte mit seiner Mutter, Ehefrau Semiramis, das damalige Babylon, durch dieses religiöse Sonnengott-Anbetungs-Hohepriester-System und das politische System in sich verbunden und hat alles unter Kontrolle gehabt. Und Semiramis war dann allein und sie wollte die Kontrolle nicht wieder hergeben, sondern es war gut, alles unter Kontrolle zu haben. Na, Semiramis wollte die politische und religiöse Kontrolle behalten. Das war die erste Frau, die auf dem Tier geritten ist. Das war die erste, die den sogenannten Isebelgeist hatte und dort Regierungsgewalt ausüben wollte über das ganze Land. Sie ließ die ganzen zerstückelten Körperteile von Nimrod ließ sie wieder einsammeln und hat sie wieder bei sich zu Hause versammelt. Und das ist der Ursprung von Reliquienkult. Da geht das ganze Ding zurück. Ne? Man sammelt ja in bestimmten Kreisen Reliquien. Ne? Knochen von dem oder abgespaltene Splitter vom Kreuz oder Knochen von Petrus und was weiß ich alles. Ne? Bezahlt dafür Geld dafür. Der Ursprung war bei Semiramis. Außer die ganz privaten Teile, die sammelt man nicht ein. Dafür verwendete sie einen Baum mit Kugeln am 25. Dezember. Gut, das ist der Ursprung vom Weihnachtsbaum. So, dann gebar sie kurz darauf, sie ist dann schwanger geworden irgendwie, von Nimrod noch. Und dann hat sie einen Sohn geboren. Und der Sohn hieß Tammuz. Tammuz oder Tammuz. Und er wurde geboren am 25.12., genau zur Wintersonnenwende. Und man nannte das die Wiedergeburt der Sonne. Und am 25.12. ist dieser geboren. Und jetzt hat diese Semiramis Folgendes gesagt. Damit sie dieses religiöse System Babylon aufbauen, aufrichten, weiterverfolgen konnte, hat sie gesagt, im Frühling, es ist zu der Zeit, wo wir Ostern feiern, wurde sie vom Sonnengott mit den ersten Strahlen durchdrungen als Jungfrau und hat dann zur Wintersonnenwende, wo wir Weihnachten feiern, hat sie diesen Sonnengott zur Geburt gebracht und er ist eine Reinkarnation, eine Fleischwerdung Nimrods, der jetzt beim Sonnengott angekommen ist und jetzt in der Form von Tammuz wieder auf die Erde kommt. So. Das ist der Ursprung von Babylon und der babylonischen Religion. Und versteht ihr, Satan wusste, der Nachkomme der Frau wird mich eines Tages erledigen. Satan wusste, dass Jesus kommen wird. Gott in Menschengestalt. Und dass er von einer Jungfrau geboren werden wird. Er wusste das. Und um das Ganze zu pervertieren, um einen falschen Messias hervorzubringen, eine falsche Dreieinigkeit, eine falsche Religion, hat er das Ganze pervertiert und hat mit Nimrod, Semiramis und Damus dieses Trio der heidnischen Religionen gegründet. Den falschen Vater Nimrod, ne? die falsche Maria, und den falschen Messias Damus. Und so hat sie praktisch die religiöse und die politische Kontrolle aufrechterhalten mit dieser Religion, die damals eingeführt wurde. Und das war die Täuschung Satans gewesen. Und so begann mit Semiramis, Nimrod und Tammuz die Mutter aller Religionen. Dort begann eigentlich Babylon. Und dieses Muster, nochmal zurück, Nimrod findest du ganz viel wieder. In fast allen Religionen findest du diese Dreierkonstellation wieder, weil von Babylon aus sind ja die ganzen Nationen zerstreut worden auf die ganze Erde. Ne? Und die haben überall diese Religion mit hingebracht. Deswegen findest du Pyramiden bei den Azteken, bei den Mayas, bei den Inkas, bei den Azteken in Mexiko findest du Vater-Mutter-Kind-Religion. Die Namen kann ich bloß nicht aussprechen, das war so Quetzalcoatl oder was. Das war also komisch. Ne? Du findest das im Hinduismus, Vater-Mutter-Kind. Im Hinduismus gibt es einen Messias, der von einer Jungfrau geboren wird, der nach 3 Tagen nach seines Sterbens wieder aufersteht. Das ist ein satanisches Muster. Nimrod, der König des Himmels, Sonnengott. Er wird dann Baal genannt. Baal kennt ihr alle aus der Bibel. Dagon, der Philistergott, alles dasselbe. Zeus, Wodan bei den Germanen oder Kelten hier oder in den nordischen Völkern. Ra bei den Ägyptern, die haben auch diese 3 Götter. Brahma bei den Hindus. Odin auch bei den nordischen Völkern. Jupiter bei den Römern. Alles dieselben Namen für den einen Gott, Sonnengott. Dann Semiramis, die Mondgöttin. Aschera, Astoreth, Aphrodite, Diana, Isis, Freya, Maria. Maria, heute. Ne? Das sind alles die Namen für, sinnbildlich, also für alles dasselbe. Semiramis ist der Ursprung für all diese Namen, die daraus vorkommen. Und du findest diese Konstellation Sonnengott, Mondgott und Kinder, findest du im ganzen Nahen Osten. Ja? Im Islam ist es umgedreht. Im Islam ist der Mondgott der Gott und die Göttin ist dann die Sonnengöttin. Ja? Wo der Islam entstanden ist, der ganze Mittlere Osten zur damaligen Zeit hatte nur eine einzige Gottheit, es war der Mondgott und sein Name war Allah. So. Und deswegen siehst du überall die Halbmondkreise. Der Ursprung liegt alles in Babylon. Damus, der heidnische Messias, wird auch Mithras genannt, Janus, Thor, Herkules, Osiris, Horus, Krishna, Vishnu, Baldur, sind alles dieselben Bezeichnungen für den falschen Messias. So, dann gibt es verschiedene Zeichen. Die Zeichen für Nimrod ist die Sonne. Das ist in der Regel ein gleichschenkliges Kreuz in einem Kreis. War das schon mal gesehen? Schweizer Kreuz, rotes Kreuz, die vielen gleichschenkligen Kreuze, die der Papst auf seinem Gewand trägt, ist alles Zeichen für einen Sonnengott, für Baal, Sonnengott. Und wenn noch ein Kreis rum ist, hast du noch das richtig mit diesem Sonnenscheibe und das Kreuz da drin. Obelisken mit der Spitze da oben. Diese Steinmale, Baals, das sind alles Zeichen für Nimrod. Ja, da schaut er mal den Kirchturm an, wie der ausschaut. Obelisk, Zeichen für einen Sonnengott. Warum baut man solche Dinger? Damit die ersten Sonnenstrahlen ganz weit oben eingefahren. Warum macht man so architektonisches, kompliziertes Bauwerk mit so einer Spitze drauf? Konstantin hat das alles eingeführt. Sonnengottanbetung, Obelisken, wo man diese Sonnenstrahlen für den Sonnengott einfängt, nach unten in dieses heilige Zentrum einleitet und so weiter. Kreuze wurden weit vor Christus. Die ersten Christen verwendeten nie ein Kreuz als Symbol. Sie verwendeten maximal einen Fisch, weil die wussten, zur damaligen Zeit, was ein Kreuz ist. Kreuze wurden erst von Konstantin eingeführt, aber Kreuze waren immer das Symbol für den Sonnengott. Das Symbol für Tammuz, den falschen Messias, war ein Kreuz. Und zwar das mystische Tau. Das war so eine Art wie T, wo der Querbalken ziemlich weit oben war. Und die hohen Priester von Baal, von Dagon, von den Sonnengottheiten, die hatten alle ihre Gewänder und Stirnbänder alles mit Kreuzen versehen. Also war weit vor Jesus ein gebräuchliches Symbol, also das verbreitetste Symbol für den Sonnengott selbst. Semiramis, für sie verwendete man die Symbolik von Mondsicheln, Holzpfähle und Mutter- und Kindstatuen. Du findest Mutter- und Kindstatuen, Bildnisse überall, selbst bei den Azteken und so weiter, findest du das im Hinduismus. Eine Mutter, die ein Baby auf dem Arm hält. Na? Semiramis mit Tammuz, Maria mit Jesu Kind. Und man fällt dafür nieder und betet das an. Und diese Religion verbreitete sich von Babylon über die gesamte Erde in Verbindung mit Astrologie, den vier Elementen, mit Okkultismus, Zauberei, das ganze Pyramidenzeugs und überall diese Dreiergottheit. Und die Linie Gottes von Abraham her, im Abraham, seinem Sohn Jesus Christus, der verheißene Nachkomme der Frau, sind gesegnet alle Geschlechter der Erde. Nämlich Jesus sollte hervorkommen, aber Israel stand immer wieder in der Versuchung, Baal anzubeten, Aschera anzubeten und Tammuz anzubeten, die Himmelskönigin anzubeten. Das waren die größten Versuchungen für Israel. Weil diese Gottheiten wurden in Kanaan von den Völkern angebetet, deswegen wurden diese Völker ausgerottet, um diese Dinge zu vernichten. Sie sollten jedes Steinmal Baals niederreißen, die Pfähle Ascheras entfernen und so weiter. Das goldene Kalb, was die Israeliten gebaut haben, wo Mose so lange weg war, was Aaron gegossen hat, das Kalb war ein Sinnbild für Tammuz, für den falschen Messias. Deswegen war Gott so zornig, wo die das Kalb, das repräsentierte den falschen Messias. Schreib mal auf Hesekiel 8 und Jeremia 44. Dort liest du, dass genau das im Tempel in Jerusalem geschehen ist. Dass die Israeliten deswegen auch vertrieben wurden. Dass deswegen der erste Tempel zerstört wurde. Dass sie 70 Jahre in das Exil mussten nach Babylon. Warum? Weil sie die Himmelskönigin anbeteten. Sie brachten ihr Opfer dar. Und sie wollten nicht davon lassen. Weil die Frauen hinterm Tempel, hat Hesekiel das gesehen, die Frauen beweinten den Tammuz. Im Tempelraum, wo die Frauen hin durften, da haben sie nicht Gott angebetet, sondern sie vergossen Tränen für den falschen Messias Tammuz. Und das im Tempelbezirk. Und dann hat Hesekiel 25 Männer gesehen, die im Nordtor des Tempels herausgegangen sind, auf dem Tempelvorplatz sich Richtung Sonne niedergeworfen haben und die Sonne angebetet haben. Das heißt, Himmelskönigin, Semiramis-Anbetung, Tammuz-Anbetung und Sonnengott-Baal-Anbetung fanden alle in Jerusalem im Tempelbereich statt. Und deswegen hat Gott gesagt, jetzt ist gut, es reicht. Wo sind denn die gesegneten Nachkommen, die mich anbeten dort drin? Das ist doch die Linie Satans, was dort hier Babylon anbetet. Das war der Grund, warum sie dann auch, wo alles vernichtet wurde. Dann ging es weiter, die Linie Satans mit Babylon ging dann weiter mit Nebukadnezar, hatte ich schon erwähnt. Nebukadnezars babylonisches Reich wurde dann, wie von Daniel in den Visionen gesehen, von den Medo-Persern erobert. Und die Medo-Perser, die hatten ihre eigenen Götter, aber die ließen erstmal die hohen Priester von Babylon, der Sonnengott-Anbetung, ließen sie weiter ihre Dinge gewähren. Und dann wurden diese hohen Priester der Sonnengott-Anbetung vertrieben nach Bergamon. Und dort bauten sie einen riesen Tempel. Deswegen sagt Jesus in Offenbarung 2, Vers 13 an die Gemeinde in Bergamon, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und wie ist es dort entstanden? Weil diese hohen Priester Baals von den Medo-Persern nach Bergamon verbannt worden. Und dort haben sie dann ihren Tempel gebaut. Dann wandelte sich der Name Baal auch in Dagon, der Philister, mit dieser Fischgott und so weiter. Dann machte man den Zeus-Tempel draus. Aber das ist im Prinzip alles dasselbe. Und dort in Bergamon nannte man zuerst, dort nannte man den Hohepriester wortwörtlich Pontifex Maximus. Das ist auch der Titel des heutigen Papstes. Also da geht nicht zurück auf Konstantin, sondern auf den Hohenpriester Baals, Dagons, Sonnengotts vor 2500 Jahren. Und Pontifex Maximus bedeutet zu Deutsch, hat es letzte Mal nicht ganz so deutlich übersetzt, das heißt, der große Brückenbauer, wortwörtlich, und das heißt, er baut die Brücke zwischen der geistigen, dämonischen Welt und der natürlichen Welt. Also wenn sich jemand Pontifex Maximus nennt, bedeutet das, er holt die Kräfte aus dem zweiten Himmel und aus der Unterwelt und bringt sie ins Natürliche. Und das ist Babylon. Das ist die Mutter aller Zauberei, aller geistigen Hurerei. Diesen Titel übernahmen dann die römischen Kaiser, Kaisergötterkult, die ließen sich anbeten, beteten auch gleichzeitig auch die Sonne und die Gestirne an, Mithras, Sonnengott, Jupiter, Saturn, das war alles dort vertreten bei den römischen Kaisern. Sie waren auch Kaiser und Hohepriester in einem. Das römische Reich war auch sehr religiös, also heidnisch natürlich. Und Konstantin übernahm den Titel dann 313 nach Christus. Er fügte dem Sonnengott Mithras Kult, den er eigentlich verehrte, christliche Elemente dazu. Es ist nicht so, dass er sagt, jetzt ist das Christentum die Staatsreligion, wie viele behaupten. So war es nicht. Sondern er betete weiterhin bis kurz vor seinem Lebensende Mithras an, hat sich erst auf seinem Sterbensbett kurz vor seinem Abscheiden noch besprengeln lassen. Das heißt, er betete Zeit seines Lebens Mithras, den Sonnengott, an und baute ihm riesige Statuen. Aber weil es damals so viele Christen trotz Verfolgung gab, in seinem ganzen Reich wollte er die politische und die religiöse Kontrolle über seinem oströmischen Reich aufrechterhalten. Deswegen sagte er, die Christen werden das nicht mehr verfolgt, sondern die christlichen Elemente fügen wir jetzt dem heidnischen Mithras-Kult hinzu. Und er machte die erste, Babylon ist immer Vermischung, er machte die erste Vermischung mit christlichen Elementen und dem Sonnengott, der Sonnengottanbetung. Und aus dieser Verbindung ist ein Nachkomme hervorgegangen und das nennt man heute die katholische Kirche. Die katholische Kirche ist eine Verbindung zwischen Mithras, Sonnenkult und christlichen Elementen. Dort geht Babylon weiter über Kain, dann Nimrod, Nebukadnezar, Konstantin, katholische Kirche bis zum Ende. Versteht ihr jetzt die Linie? Und Pontifex Maximus wurde dann jeder Papst. Der Papst übernahm den Titel, die nächsten Päpste, bis auf einen. Ein Papst war, es gab mal einen Gottesfürchtigen, der hat gesagt, da hat das Ganze, die wussten das ja, was sie hier. Jeder Papst weiß, wer er ist. Glaubt nicht, dass irgendeiner an die Macht kommt, der nicht weiß, wer er tatsächlich ist. Und einen gab es damals, der sich geweigert hat, diesen Titel Pontifex Maximus anzunehmen, weil er gesagt hat, ich kann das nicht, lässt mein Gewissen nicht zu. Aber der Nächste sagte, ich habe die Macht mit diesem Titel. Konstantin war der erste Papst. Und er übernahm diesen Titel von Mithras. Mithras wurde genannt Pater Paternum, das heißt der Vater der Väter. Und daraus machte man das Wort Papst. Und Konstantin sagte, ich bin der Vater aller Väter, der erste Papst. Was sagt Jesus in Matthäus 23, Vers 9? Jesus sagt, ihr sollt niemand unter euch Vater nennen lassen, denn es gibt nur einen, niemand unter euch Pater nennen lassen, niemand unter euch Papst nennen lassen, denn es gibt nur einen Vater aller Vaterschaft und der ist in den Himmeln. Amen. Babylon zieht die Anbetung auf Menschen. gibt Menschen Titel und indirekt wird jemand anders angebetet, da nicht Jesus Christus. Ich gebe noch ein paar Grundgedanken, noch ein paar Gedanken noch zu Konstantin und dann machen wir auch schon mal einen Schnitt. Konstantin veränderte dann sehr viel. Er als Pontifex Maximus, der Herrscher und gleichzeitig Hohepriester, ähnlich wie Nimrod war, Frau und Tier in einem, er setzte dann Priester ein. Er teilte dann die Gemeinde ein in Priester und Laien. Damals wurden die Gemeinden geleitet von Ältesten, die in fünffältigen Dienst Apostel, Hirten, Evangelisten und Lehrer ihre Salbung hatten, aber Älteste waren, ne? Wie die Urgemeinde. Und das machte dann, das war aber nicht kontrollierbar von einem System, weil es vom Heiligen Geist nur geführt wird, aber nicht von einem menschlichen System kontrollierbar war. Deswegen setzte er als oberstes Haupt der damals eingeführten katholischen Kirche Priester ein, die ihm gehörig waren. Und damals gab es eine Trennung. Da gab es viele Gemeindeleiter und Ältesten in den damaligen Gemeinden, die gesagt haben, das ist doch so was, was Johannes schon prophezeit hat. Hier machen wir nicht mit. Und die wurden dann verbannt. Und ein Teil von diesen Ältesten, die gingen bis in die Schweizer, italienischen Schweizer Alpen da hoch, haben sich dort niedergelassen. Und das waren die Waldenser. Die gibt es so bis heute. Die Urahnen der Waldenser sind vertriebene Älteste, die das ganze System nicht mitgemacht hatten. Dann wurde unter Todesstrafe verboten, jüdische Feste, zum Beispiel das Passafest, zu feiern, weil die Kirche, die Gemeinde kannte weder Weihnachten noch Ostern. In den ersten 313 Jahren wurde nie gefeiert. Die feierten die Erfüllung der prophetischen jüdischen Feste in Jesus, die Erfüllung. Und es wurde unter Todesstrafe dann verboten, das Passafest zu feiern, weil Satan das Blut hasst und das Lamm. Das heißt, Satan wollte mit Konstantin die Anbetung des wahren Passalams ausrotten. Er trennte auch die Gemeinde vollkommen ab vom jüdischen Erbe. Antisemitismus begann schon vorher, aber spätestens dann wurde auch staatlich legalisiert. Er führte auch staatlich die Säuglingsbesprengung ein, gab neue Feiertage. Wie gesagt, trennte die Gemeinde in Priester, die nur von ihm ordiniert wurden, nicht vom Heiligen Geist, sondern von Menschen eingesetzt. Und sie waren dann ordiniert oder befähigt, diese Kathedralen, die er baute, zu führen und die Gemeinden zu betreuen. Was aber eine Vermischung zwischen Heiden und Christen war, dann die Gemeinden. Führte neue Feiertage ein, neue Feste. Er baute diese Kirchengebäude, baute er mit diesen Obelisken zur Sonnengottanbetung, habe ich schon gesagt, mit diesen Türmen, setzte Kreuze überall drauf, als Zeichen für einen Sonnengott. Und diese Kathedralen oder Kirchengebäude wurden nach demselben Muster, er kannte ja nichts anderes, er hat nach demselben Muster gebaut, wie der römische Senat aufgebaut war. Also der Herrschaftspalast der römischen Kaiser, den findest du heute in jedem Kirchengebäude wieder. Die Architektur, die Anordnung und wie dort alles drin ist, bis hin zur Liturgie, hat er alles von den römischen Kaiser-Senatssitzungen übernommen. Die begannen auch mit der Liturgie hin zu Jupiter oder Saturn und so weiter. Dann später wurde Maria als Himmelskönigin dann verehrt, Mutter- und Kindstatuen aufgestellt, Bildnisse, man warf sich vor ihr nieder, die Heiligenverehrung, das kam dann später alles mit rein. Das ist nicht vollständig die Liste, aber das sind so die wichtigsten Dinge, die Konstantin schon verändert hat in der damaligen Zeit. Okay. Wie gesagt, es gab dann immer noch die wahre Gemeinde, die lebte dann mehr oder weniger im Untergrund. Und dann versank das Ganze ins düstere Mittelalter bis zur Reformation. Die Stadt Babylon liegt nicht beim Irak, sondern auf sieben Hügeln. Offenbarung 17, Vers 9. Das ist die Stadt Rom. Ja? Selbst die ersten Apostel, habt ihr schon gesagt, Babylon mit Rom immer in Verbindung gebracht. Und es ist ja wirklich tatsächlich so, Rom ist auf 7 Hügeln. Und auf dem Petersplatz in Rom findest du genau Baal und Asherah. Du findest das Sonnenrad mit den 8 Strahlen, also 2 Vierecke, die übereinander schräg 45 Grad diagonal dann übereinander gelegt wurden. Das ist das Sonnenrad. Sonnengottanbetung, auch das Zeichen auch für Asherah oder für weiblich und dann der Mitte, wie gesagt, das alles hat alles. Die ganze babylonische Religion hat alles mit Sexualität zu tun. Ne? Verbindung weiblich, männlich und diesen ganzen Sex. Ob es die Gestirne sind oder bis hin zur Hurerei im natürlichen Sinn. Tempelprostitution, alles ist alles Babylon. Gibt es heute auch noch in Rom. Und dieser Obelisk, da wurde extra aus Ägypten rangefahren und auf dem Petersdom aufgestellt. Und noch auf jeden Fall sind es, ich glaube, 2 Obelisken, die in Rom direkt von, die hat Abraham schon, Mose schon gesehen in der Wüste da. Die sind uralt, die hat man aus Ägypten rangefahren. Da hast du die alten Runen und ägyptischen okkulten Zeichen, hast du alles da drauf. Und auf der Spitze hast du eine Pyramide von diesem Obelisk. Jeder Obelisk streckt auf einer Spitze eine Pyramide. Das ist der erste Turm von Babel, der dann sich wiederfindet in Form einer Pyramide. Gut, soweit dazu. Ich denke, das reicht erstmal dazu. Aber von der Symbolik, ihr Lieben, es ist wichtig, dass man das weiß, dass die Christen aufwecken. Viele verwenden bewusst oder unbewusst auch Symboliken, die eigentlich dämonischen, okkulten, heidnischen, babylonischen Ursprungs sind. Viele, viele christliche Logos sind einfach Logos von Sonnengottanbetung. Das rote Kreuz, na, dieses gleichschenkliche Kreuz, ist die Ursonne, das ist für Baal selbst. Das rote Kreuz wurde von einem Freimaurer gegründet, um die ganze Gesundheitswesensgeschichte zu kontrollieren oder zu infiltrieren. Und von demselben Mann wurde auch CVJM gegründet. Ich meine, Babylons Vermischung gibt gute Leute da drin, aber die Wurzel, die geistigen, die natürlichen Väter auch von Rotkreuz und CVJM sind Freimaurer. Deswegen, wenn du das Logo siehst, wenn du weißt, was das bedeutet, denkst du, es kann niemals sein. Das Logo von CVJM, das ist eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Und dann im ersten Drittel ein Querbalken, wo CVJM drin steht. Und das ist das okkulte Zeichen für Erde. Wenn du das Ganze rumdrehst mit den Querbalken, Spitze nach oben, ist das okkulte Zeichen für Himmel. Und das hat auch was mit Sonnengottanbetung und mit Freimaurerei zu tun. Also die Zeichen wurden bewusst auch so von den Gründervätern mit reingesetzt. Babylon ist eine Vermischung. Offenbarung steht es auch nochmal drin. Bis zu dem Punkt, wo Gott dann sagt, geht aus ihr, damit ihr nicht unter dasselbe Gericht fallt. Deswegen, es ist so, wenn du da mal reinschaust, es ist so vermischt alles. Und selbst, was du heute hörst, und was jetzt, ja, hast du gerade gesagt, was in den Nachrichten kam, ne, ein christliches Krankenhaus öffnet einen Gebetsraum für Muslime und freut sich noch darüber. Babylon, Vermischung. Ein ganz hoher, namhafter geistlicher Leiter in Deutschland sagt, der Papst ist vom Herrn und er ist ein guter Mann und Gott hat ihn mächtig gebraucht und wird ihn mächtig gebrauchen. Erkennt ihr denn nicht, was da geschehen ist? Erkennt ihr denn nicht, dass diese Welteinheitsreligion, auf die dieser neue Papst mit großer Kraft darauf hinsteuert, dass das den Weg für den Antichristen bahnt? 2015 hat er gesagt, der Papst hat gesagt, ihr könnt euren Gott nennen, wie ihr wollt, also frei übersetzt, ob ihr euren Gott Allah nennt, ob ihr euren Gott Jesus nennt, euren Gott Jehova nennt, euren Gott Krishna nennt, euren Gott Buddha nennt, das ist egal, das ist alles dasselbe. Und gemeinsam werden wir viel erreichen, hat er schon vor 2 Jahren gesagt. Okay, Augen auf, ihr Lieben, seid wachsam und lasst euch nicht verführen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort schon alles vorhergesagt hast. Ich bete, dass du uns vor Verführung, vor Verblendung oder Vertäuschung bewahrst, aber auch bewahrst, dass wir nicht verurteilen, sondern Dinge beurteilen im Heiligen Geist. Vater, ich bete, dass du uns noch mehr Verständnis gibst darüber, dass wir an dir dranbleiben und an der Anbetung deines Sohnes und deiner Anbetung, dass wir das Lamm und den Vater anbeten in alle Ewigkeit. Vater, ich bete, dass du uns diese Gnade gibst, dass wir unsere Knie vor niemanden anders beugen, außer vor dir und nur dich allein anbeten. Und ich bete, dass du vielen, die auf Mangel als Erkenntnis oder weil sie, wie auch immer, da irgendwo drinstecken, ganz unbewusst eigentlich auch viele, ich bete, dass du ihnen die Augen öffnest, dass du ihnen die wahren Hintergründe zeigst, dass sie noch weiter in diese ganze Sache reingezogen werden. Ich bitte, dass du dich ihrer erbarmst. Vater, du bist langmütig und gütig. Ich schenke ihnen Offenbarung und Klarheit in Jesu Namen. Amen.